Heute Morgen wollen wir einfach den letzten Teil jetzt für unseren Epheserbrief miteinander anschauen. Wir haben ja vor vielen Wochen angefangen, den Epheserbrief einfach mal so Kapitel für Kapitel durchzugehen. Denn ich habe empfunden, man spricht immer wieder darüber, wie wichtig das Wort Gottes ist. Ja, das muss man immer wieder sagen, das Wort ist Leben, das Wort ist Geist, das Wort verändert und so weiter. Aber ich empfand einfach, komm, wir machen mal einfach einen biblischen Brief mal durch und schauen, was das Wort wirklich sagt für uns und zu uns. Und so haben wir diesen Brief angefangen, schon irgendwann im März, glaube ich, war es, haben wir es dort angefangen. Kurzer Überblick mit ein paar wichtigen Versen. Ich habe so für jedes Kapitel so einen bestimmten Vers, das für mich so ausdrücklich ist für den Kapitel. Grundsätzlich aus Paulus diesen Brief schrieb, in Kapitel 1, es geht um Gottes Vision für uns, was er sah vor Grundlegung der Welt, was er eigentlich aus uns und mit uns machen möchte für alle Ewigkeiten. Wunderbar, und natürlich dann auch gleich ein Gebet von Paulus dort, damit das in einem auch aufgehen soll. Epheser 1, Vers 3 sagt er nämlich, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das bist du schon, das ist Gottes Plan, das ist, was er sieht. Kapitel 2 zeigt uns auf, wie Jesus das vollbracht hat. Wie Jesus das dann getan hat, umgesetzt hat, indem dass er selber kam, sein Leben auch für uns gab und diese Vision Gottes zur Realität machen konnte. Epheser 2, Vers 8 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir kommen dann zum Kapitel 3 und hier wird aufgezeigt, das Geheimnis, das Gott jetzt offenbart, was er vorgehabt hat vor Grundlegung der Welt, wie der Heilige Geist jetzt das in uns vollbringt und vollbracht hat. Zum Erschüttern der finsteren Macht und des Teufels und der Dämonen, die das überhaupt nicht erkannt haben. Und Paulus fügt auch dorthin ein Gebet an in Epheser Kapitel 3, in dem er sagt, mögen wir alle erkennen die Liebe Gottes in und durch uns, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Im Epheser 3, Vers 20 sagt er hier zu dem Geheimwaffe Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also da wir sind eine geistliche Bombe, die bereit ist, loszugehen, um Gottes Gnade und Liebe auszustrahlen. Kapitel 4. Er zeigt auf, wie jetzt es nicht nur um jeden Einzelnen geht, sondern wie er dadurch eine Gemeinde auch baut, einen Tempel baut, ein Heer aufbaut. Und er zeigt auf die Bedeutung unserer neuen Berufung, gemeinsam, jeder miteinander Handreichung zu tun, um als Team zu wirken für den Herrn. Epheser 4, Vers 3 sagt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einer kann 1000 die Flucht schlagen, zwei können schon 10.000. Also Gottes Plan ist nicht, dass jeder Einzelne einfach irgendwo sein Einzelzimmer hat, sondern dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Kapitel 4, der zweite Teil davon geht darauf ein, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt geht es darum, euch neu einzukleiden. Es geht um den Garderobenwechsel, wie wir es geschaut haben. Wir sind ein neuer Mensch geworden, also lasst das Umstyling jetzt nach außen sich einfach mal zeigen. Seid nicht wie die Welt, sondern zieh den neuen Menschen an in Christus Jesus. Epheser 3, Vers 23, es heißt hier, dagegen erneuert werdet in den Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bitte merkt, das ist etwas, was wir tun müssen. Ja, was wir tun müssen. Dann kommen wir zu Kapitel 5 und er sagt, okay, jetzt seid ihr neu eingekleidet, neu ausgerüstet, jetzt geht's darum, jetzt lasst uns jetzt wandeln, lernt uns marschieren mit dem Herrn, Halleluja, vorwärts zu gehen, Nachahmer Gottes zu sein. Jetzt können wir das umsetzen, was Gott durch Jesus Christus für uns vollbracht hat, was der Heilige Geist in uns tut, das können wir jetzt auch umsetzen. Epheser 5, Vers 15 heißt es, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht aus Unweise, sondern als Weise. Zweiter Teil von Kapitel 5 ist, und ins Kapitel 6 hinein geht es darum, Christsein im Alltag. Weil wenn einfach Christentum nur theologisch ist, hier oben mit irgendwelchen Lehren, das geht nicht weit. Es muss alltagstauglich sein. Und somit geht er darauf ein, und das wird unser Thema auch sein heute. Er geht auf Familie ein, er geht auf unseren Umgang in der Welt, im Berufsleben, geht er darauf ein. Wie wirkt sich das aus im Alltag? Also wenn du nur hier innen drin Christ bist und draußen bringt es nichts, ja, das ist nicht Gottes Plan, sondern es sollte uns als Ganzes verändern. Dann Kapitel 6, der Abschluss von all dem, sagt er einfach, wisset, dass ihr nicht einfach nur da seid, ohne dass ihr Widerstand auch haben werdet, denn wir haben einen Feind, der alles dran setzt, um dass wir Christus Jesus der Welt nicht zeigen können. Und so sagt er, dass wir standhaft bleiben sollen, Epheser 6, Vers 10, er sagt, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, seiner Stärke. Und dann geht er auf die Waffenrüstung Gottes auch ein. So, das ist so ein schneller Überblick. Ich kann dich nur ermutigen, nimm dir wieder mal Zeit. Es dauert nicht allzu lange, eine gute halbe Stunde vielleicht, dass du einfach den Epheserbrief in Ruhe einfach mal nochmals durchliest, nachdem wir diesen Brief doch miteinander angeschaut haben über die letzten Wochen. Lass den Heiligen Geist zu dir sprechen, ganz persönlich, wie du auch in dem Leben kannst, leben sollst, weil das Wort Gottes ist Geist und Leben und du blühst auf darin. Wir kommen zu einem Thema, Christsein im Alltag, so einen zweiten Teil, weil letzte Woche haben wir vor allem konzentriert auf die Ehebeziehung, weil Paulus geht jetzt ein auf die Beziehungen, die wir haben, auf Familie, Ehebeziehung, Eltern-Kinder-Beziehung, aber auch um die Beziehung, die wir in der Welt haben, mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Also wie wirkt sich unser Christsein, denn wir sagen, was wir glauben, in unseren Alltagsbeziehungen auch aus? Und ein wichtiges davon ist wirklich auch Familie. Die Familie ist extrem angegriffen in der heutigen Zeit, mehr denn je. Die Ehe, aber auch die Eltern-Kind-Beziehung. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich die neueste Jugend- und Familienzeitschrift bekommen hier. Und sie schreiben immer wieder Wichtiges aus unserer Gesellschaft hier in der Schweiz, was da so geht. Und sie haben so eine Zusammenfassung gemacht über den Wert und Gehalt eines christlichen Familienlebens. Und einmal damit wir erkennen, wie das Familienleben angegriffen wird heutzutage mehr denn je und immer mehr wird daran weggenommen. Das heißt, für uns ist die Familie eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau mit ihren Kindern. Sie geht aus dem ehelichen Treueversprechen der Ehepartner hervor und ist der Grundbaustein von Staat und Gesellschaft. Grundbaustein von Staat und Gesellschaft, ja, die Familie. Allerdings stößt dieses Familienverständnis heute oft auf Ablehnung und wird ideologisch zunehmend herausgefordert. So degenerierte die verbindliche Ehe über die letzten gut 30 Jahre zuerst zur bloßen Lebensabschnittpartnerschaft. Seit 1988 forciert die knapp angenommene Revision des Eherechts die außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Mütter und damit zwangsläufig die Fremdbetreuung der Kinder. Also alles wird gepusht, dass man seine Kinder ja von anderen eigentlich betreuen lässt und jeder geht einfach arbeiten. Der Staat soll deine Kinder erziehen. Mein Lieber, weiß nicht, ob du das wirklich willst oder nicht. Im Jahr 2000 folgte mit der Revision des Scheidungsrechts die Konsensualscheidung, ursprünglich mit Bedenkfrist, bald danach ohne. Das heißt, man kann sich einmal scheiden lassen, heute entscheiden, morgen ist es schon erledigt. Ja. Es gab früher Bedenkfrist, dass man sich das gut überlegt, bevor man eigentlich diesen Weg geht. Am 1. Januar 2007 trat das Partnerschaftsgesetz in Kraft, womit gleichgeschlechtliche Partnerschaften weitgehend der Ehe gleichgesetzt wurden. Und schließlich folgte 2021 die Ehe für alle mit dem Adoptionsrecht fremder Kinder und dem Zugang von Lebenspaaren zur künstlichen Befruchtung. Und so geht's weiter. Immer mehr. Deswegen müssen wir alles dran setzen, dass wir die Familie ehren, dass wir die Familie schützen, dass wir in die Familie investieren. Weil Familie ist der Plan Gottes von Anfang an. Wir haben wenig Überbleibsel aus dem paradiesischen Zeit. Eines wissen wir, es gibt den Feigenbaum noch. Der Feigenbaum gab es damals im Garten Eden. Aber wir entdecken etwas anderes, was noch aus der paradiesischen Zeit kommt, das war die Ehebeziehung. Ehe und Familie. Weil Gott hat auch dem Ehepaar gesagt, Adam und Eva, dass sie sich vermehren sollen und eine Familie werden sollten. Und deswegen greift der Teufel natürlich Familien an, mehr denn je in der heutigen Zeit. Ich bin ja froh, dass wir immer noch Muttertag sagen können. Man hat jetzt gerade, ich habe es jetzt gerade die letzte Woche gehört, in Amerika, man muss aufpassen, was von Amerika kommt, ist nicht immer das Gute, ja. In Amerika hat jetzt die offizielle Stelle für Wörter, was für Wörter man gebrauchen darf und soll eigentlich in den Universitäten. Es wurde neu bestimmt, man darf nicht mehr sagen schwangere Frau, man muss sagen schwangere Person. Deswegen gibt es einen neuen Emoji auf deinem Telefon. Jetzt habe ich es endlich entdeckt, was es bedeutet. Es gibt diesen neuen Emoji, wo ein schwangerer Mann drauf ist. Da habe ich gefragt, wie kann ein Mann schwanger werden? Ja, wenn du ein Transmann bist, dann kannst du schwanger werden. Die Welt spinnt, ich sag's dir. Transmänner, ja, oder sagen wir mal so, als Transfrauen, also Männer, die eigentlich jetzt sagen, sie sind Frauen, die sind zum Teil, also wenn sie Verbrechen begehen, die werden ins Frauengefängnis gesteckt, ja. Und plötzlich werden Frauen im Frauengefängnis schwanger. Und man fragt sich, wie ist denn sowas möglich? Ja, wenn du natürlich eine Transfrau da reinsteckst, oder, der eigentlich ein Mann ist, der kann halt das machen, was halt noch ein Mann kann, obwohl er denkt, er sei eine Frau. Und deswegen, ja, also ich sagte, die Welt ist verrückt. Da leben wir. Und deswegen tut es uns gut daran, wirklich hinzuschauen, was Paulus hier schreibt, wie wir Christsein auch leben in unserer Gesellschaft, in den Normen, die Gott wichtig sind und die Gott heilig sind, die ihm heilig sind. In Kapitel 5, Epheserbrief, in Vers 21, beginnt er diesen ganzen Abschnitt, indem dass er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es geht immer darum, dass man es in der Furcht Christi oder in der Hingabe zu Christus Jesus macht, aber jeder soll sich einander unterordnen, ja. Also den anderen höher achten, den anderen respektieren, den anderen ehren, auch wenn nicht alles immer so perfekt ist beim anderen. Und dann geht er auf die Ehebeziehung ein. Ich lese nur den letzten Teil davon, weil wir das letzte Mal angeschaut haben. Vers 31, Zitat aus der Schöpfungsbericht. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe. Also diese Beziehung zwischen Mann und Frau, und das sagt ja die Schrift, oder? Im Anfang schuf Gott sie Mann und Frau, ja? Also, was dazwischen, nicht irgendwie was Binäres oder sonst irgendwie Flüssiges oder was weiß ich, was man dann auch isst. Aber er sagt hier, das Geheimnis ist groß. In anderen Worten, er deutet es oder er nimmt das Bild zwischen Ehemann und Ehefrau, dieses treue Gelübnis, den man zueinander macht fürs Leben, aus einem Bild von Gottes Liebe zu uns als Gemeinde. Jesus zu uns. Ich bin ja froh, dass Jesus nicht eines Tages sagt und zu uns kommt als Gemeinde und sagt, ich lasse mich scheiden. Irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Ja. Ich habe eine andere gefunden auf einem anderen Planeten, den ich geschaffen habe. Nein, wir alle wissen, dass wir mit aller Sicherheit das Gelübnis von Jesus Christus haben, weil er hat sich für uns entschieden, nicht weil wir perfekt waren, nicht weil wir schön sind, nicht wegen äußeren Dingen, sondern hat sich für uns entschieden, weil er uns liebt. Amen. Und deswegen wissen wir, er wird niemals in der ewigen Zukunft, das haben wir angeschaut im Epheserbrief, er wird niemals, niemals seine Liebe von uns entfernen und sagen, nein, ich habe genug für euch, lasst mich in Ruhe. Und genauso, wenn das Bild ist, dann ist wenn die Ehe das Bild ist von dem, dann sollten wir alles dran setzen, die Ehe heilig zu halten. Und in der Ehe, wie Hebräerbrief, wir haben es angeschaut, Hebräerbrief Kapitel 13, dass das Ehebett, ja, die Ehe sei von allen in Ehren zu halten, Hebräerbrief 13, Vers 4, und das Ehebett unbefleckt, dass man nicht in Ehebruch oder Unzüchtigkeit leben soll. Die Ehe ehrt man, wenn man nicht unzüchtig lebt, also Sex außerhalb der Ehe lebt oder eben auch Ehebruch begeht. Somit zeigst du, die Ehe ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, mit dem ehrst du auch Gott. Und deswegen setzt der Teufel alles daran, das, was dem Herrn heilig ist, in den Schmutz zu ziehen, auszuradieren. Deswegen extrem wichtig, setze alles daran, wirklich, wirklich Gott zu dienen. Gott zu dienen und die Ehe, ob du verheiratet bist oder nicht, du kannst die Ehe ehren. Das hat nicht nur damit zu tun für die Verheirateten, indem dass du keinen Ehebruch begehst. Hallo? Ja? Indem du alles daran setzt, dass die Ehe, ja, hochheilig gehalten wird, als etwas Besonderes zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, genau. Aber gehen wir weiter hier zu dem nächsten Teil. Und hier kommen wir eben auf die Eltern-Kind-Beziehung im Epheser Kapitel 6 und Vers 1. Er sagt hier, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Paulus spricht hier zu den Kindern. Und Kindern braucht man nicht nur damit zu meinen, das sind einfach nur diejenigen, die klein sind, die noch zu Hause sind, unter dem Schutz der Eltern, sondern ich bin immer noch ein Kind von meiner Mom hier, ja, die 89 ist, ja, stark, oder? In allem, ich bin immer noch ihr Kind. Ich habe das nicht abgelegt. Natürlich habe ich selber Verantwortung für mein Leben und ich habe sie auch verlassen müssen, als ich dann geheiratet habe, oder? Dass, wie der Herr gesagt hat, oder? Dass der Mann soll seine Frau anhängen, oder? Und soll Vater und Mutter verlassen. Das ist das Problem bei vielen Ehen. Dass oftmals der Mann oder die Frau, nachdem ihr geheiratet habt, ihr habt eure Mami niemals verlassen. Ja, vielleicht vom Haus aus schon, aber nein, aber meine Mami hat das immer so gemacht. Nein, meine Mami, meine Frau musste mir das auch mal ausreden. Ich konnte meine Mom immer, wenn ich irgendwo so ein Stück Papier hatte oder irgendwelchen kleinen Abfall, konnte ich immer meiner Mom geben. Dann habe ich angefangen, das meiner Frau zu geben. Und wie mir gesagt, ich bin nicht deine Mami. Das ist ganz wichtig, ja. Die Eltern soll man nach wie vor ehren, heißt es hier, oder? Und das Wort hier heißt sogar, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und das Wort gehorcht, wenn man das genauer anschaut, das bedeutet eigentlich nicht einfach, dass man als Sklave einfach alles macht. Es heißt, aufmerksam zuhören. Das ist, was das Wort bedeutet. Aufmerksam zuhören. Das heißt nicht einfach nur wegwischen, interessant, interessiert mich nicht, was du zu sagen hast, sondern es heißt, aufmerksam zuhören. Natürlich, wenn Kinder noch zu Hause sind unter der Verantwortung der Eltern, ja, umso mehr ist es wichtig, und das ein Wort an die Kinder, dass man den Eltern, ja, aufmerksam zuhört und in den allermeisten Fällen soll man auch gehorchen. In dem Sinn, dass man versteht, das tun, was sie sagen. Warum? Weil es gibt ihnen, man ist als Eltern ein bisschen länger da gewesen. Man tut überhaupt gut, manchmal auf Leute zu hören, die ein bisschen mehr wissen als du. Aber wenn wir halt selber uns verbrennen wollen an der heißen Herdplatte, dann nur zu. Aber dafür sind wir als Eltern da, um unseren Kindern zu helfen, zu trainieren, zu erziehen, damit sie nicht Fehler begehen, die ihnen Leid zufügen im Leben, wo wir vielleicht eben auch selber, ja, Probleme uns aufgeladen haben. Also Paulus spricht hier direkt zu den Kindern und sagt, gehorcht euren Eltern, also hört aufmerksam zu, gehorcht ihnen, denn das ist recht. Das ist richtig, das ist gut. Nicht immer will man das, ja. Wenn, oder die Kinder, die Eltern, die Kinder noch haben, oder? Die Kinder, ja, die haben ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Wegen, ihren eigenen Willen und so weiter. Aber das müssen wir den Kindern aufzeigen. Lies deinen Kindern das vor. Lass sie selber wissen, was in der Bibel steht. Hier steht, du brauchst es ihnen gar nicht zu sagen. Du musst mir jetzt kochen. Du musst jetzt zuhören, was ich dir jetzt sage. Nein. Liebes, komm bitte hierher. Komm, wir schauen das an. Und es gibt der Kinderbibel da hinten, oder wo das schön bildlich abgezeigt ist. Oder hier steht's. Liebes, du willst ein langes Leben haben. Hier steht es wie, oder? Hör uns gut zu. Amen. Nun, selbst Jesus war ja ein Kind. Stell dir mal vor, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er war ja ein Kind. Ja, was hat denn er gemacht? Hat er einmal seinen Eltern gesagt, Maria und Josef, hallo, ich bin der Sohn Gottes, also ihr mit mir müsst ihr nichts sagen. Wir wissen, dass Jesus ja nie gesündigt hat. Nie gesündigt, sonst hätte er nicht für unsere Sünden bezahlen können. Selbst als Kind, ja, selbst als Teenager. Ja, hätten wir nur alle den Jesus können haben als Kind. Dann wäre das Leben wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Aber es heißt auch von ihm in Lukas 2 und Vers 51, nachdem Jesus zurückgeblieben war in Jerusalem eine Zeit lang, seine Eltern nicht wussten, wo er war, sie ärgerten sich auch darüber und so. Aber es heißt, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Jesus selber konnte sich ihnen unterordnen. War ihnen untertan und haben Josef und Maria, waren sie die perfekten Eltern in allem? Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich gute Eltern. Aber welcher Mensch, der in Sünde geboren ist, wie wir alle, ist perfekt in allem? Stimmt's? Aber er war ihnen trotzdem untertan. Also hingegeben, hat sie respektiert. Das heißt, seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Also, den Kindern kann man nur sagen und immer wieder mitteilen, die Wichtigkeit, ja, den Eltern zu ehren. Das ist, was es heißt, zu ehren. Natürlich, wenn man kleiner ist, dafür zu sorgen, dass man möglichst auch gehorcht, auch dann, wenn man es nicht unbedingt will. Gehorchen heißt eben nicht nur dann, wenn es einem danach ist, wenn die Eltern sagen, du hol dir doch eine Tafel Schokolade, ja, ich gehorche. Sondern auch dann, wenn die Eltern sagen, du nimmst aber kein Gutzli mehr, vor der Nacht. Ja. Dass man auch dann gehorcht. Ja, aber ich habe Hunger. Ja. Amen. Familie. Aber wie gesagt, Kinder, man ist ja immer noch im Alter noch ein Kind. Und auch im Alter soll man niemals vergessen, seinen Eltern zu ehren. Das sind natürlich die fleischlichen, die natürlichen Eltern, aber eben auch die geistlichen Eltern, die man auch hat. Die Menschen, die in dein Leben gebracht hat, die dich erzogen haben, die dir den Weg gezeigt haben und so. Das Wort ehren ist nämlich auch interessant, wenn man das anschaut hier. In Matthäus 15, wir haben ein Beispiel. Matthäus 15, und zwar ab Vers 4, es heißt hier, denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Das war im Alten Testament. Ja. Also wie wichtig es ist, dass man seine Eltern ehrt. Ja, nur die Eltern, die gut und immer alles richtig machen? Nein, man soll auch diejenigen ehren. Ja, obwohl man nicht immer alles tut, was sie sagen, weil vielleicht, und auch wenn sie etwas verlangen von einem, was gegen Christus ist, es hat immer wieder hier geheißen, im Herrn, Kindern, gehorcht euren Eltern im Herrn. Wenn es nicht im Herrn ist, dann brauchst du es nicht zu tun. So ist es auch nicht tun. Es ist immer im Herrn, in der Ehrfurcht Gottes, einander bevorzugen und unterordnen, im Herrn heißt es. Aber hier heißt es also weiter, ihr aber sagt, Jesus spricht hier zu den religiösen Pharisäern hier, ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht um eure Überlieferung willen. Was hat er hier gesagt? Er hat hier gesagt, dass die Pharisäer eine Botschaft gebracht hat, haben gesagt, also wenn du Gott ehren möchtest mit deinen Gaben, die eigentlich für deine Eltern bestimmt waren, dann kannst du es trotzdem dem Tempel geben und du brauchst es deinen Eltern nicht zu unterstützen. Das Wort ehren, Ehre Vater und Mutter, hat auch etwas damit zu tun gehabt, mit finanziell unterstützen oder einfach für sie sorgen, dass es ihnen gut geht und ihnen wohl geht. Das heißt es auch, jemand zu ehren. Nicht einfach nur, ja, von ihnen nicht zu reden. Wir haben eine andere Stelle im 1. Timotheus in Kapitel 5. Deswegen nimm es einfach auch zu Herzen und vor allem diejenigen, die vielleicht keine so gute Eltern gehabt haben, wo du eigentlich am liebsten nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchtest, dass es dir zu Herzen nimmst. größer zu sein. Die Größe zu haben, zu vergeben, weil Gott dich darum bittet, zu vergeben. Und sie aufzusuchen und ihnen was Gutes zu tun. Nicht nur am Muttertag, sondern an jedem, zu jeder Zeit. Paulus spricht auch hier im 1. Timotheus 5 und Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. In anderen Worten, es hat auch hier damit zu tun, dass man seinen Eltern, eben wenn man eine Witwe hat, also dein Vater ist schon gestorben, deine Mutter lebt alleine, dass du deine Eltern ehrst. Das Wort, es geht hier auch um Ehren, um Dienen, um für sie sorgen, für sie da sein. Und das heißt nicht nur finanziell. Also das Wort ist viel umfassend, ja. Und ich weiß ich habe es euch auch schon mal erzählt, vor einigen Jahren, das war, glaube ich, 2017, glaube ich, war es. Mein Vater, ihr kennt ja meine Mom hier, meine Eltern sind ja, seitdem ich 14 Jahre alt bin, sind geschieden. Mein Vater ist einfach abgehauen mit einer anderen Frau, hat in seinem Leben 5 verschiedene Frauen gehabt. Ich habe nicht sehr viel von ihm gehabt oder ihn gesehen oder Zeit mit ihm verbracht. Also er war nicht gerade der beste Vater, der da war, der mir Dinge beigebracht hat. Ich kann mich erinnern, ja, wie er auch sehr schnell einmal seinen Gürtel gezogen hat, wenn es um was ging. Also das war die Situation. Und immer wieder so zwischendurch haben wir einander auch gesehen, haben auch das Evangelium mitgeteilt. Aber nun sind etliche Jahre vergangen und ich habe überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Keiner von uns, weder mein Bruder noch ich, keiner von uns wusste, wo er sich befand. Er hätte eigentlich irgendwo auf der Straße sein können. Also wir wussten nicht, wo er war. Und ich habe es einmal im Herz bekommen, Herr, ich kann das nicht über mich ergehen lassen, dass ich eines Tages höre, mein Vater ist gestorben und ich habe ihn überhaupt nicht gewusst, was mit ihm los war und wo er war. Und fing an, wirklich einfach Gott zu suchen, Gott zu beten, Herr, lass uns wieder Kontakt kriegen mit ihm. Und siehe, es war im 2017, und zwar am 10. Mai, das ist sein Geburtstag, habe ich noch einmal den Herrn gefragt, Herr, lass mich irgendwie Kontakt mit ihm kriegen. Und so habe ich wiederum die Nummer angerufen, die ich, mein Bruder, die wir alle schon x-mal angerufen haben, nie irgendjemand abgenommen hat. Wir wussten nicht, ob das überhaupt eine Nummer ist, die funktioniert. Habe ich angerufen an seinem Geburtstag am 10. Mai und siehe da habe ich seine Frau dran gekriegt. Wir haben uns alle gefragt, warum hat sie nie abgenommen? Scheinbar haben wir immer angerufen, wo sie nicht mehr da war. Auf jeden Fall angerufen, fand heraus, wo er war, haben dann mit ihm gesprochen, haben sie Geburtstag gratuliert. Wir haben ihn dann besucht im Ende 2017 und haben mit ihm nochmals über den Glauben sprechen können. Und siehe da, 2 Monate später ist er dann gestorben. Und ich bin Gott so dankbar gewesen, dass ich die Gelegenheit hatte, einfach ihn wieder zu suchen. Ich fand heraus, dass er auch finanzielle Probleme hatte. Und habe ihm auch Geld geschickt für Medikamente, die er gebraucht hat. In Amerika ist das sehr teuer. Und obwohl ich sagen würde, eigentlich müsste er für mich sorgen. Was hinterlässt er mir für eine Erbschaft? Ja, nichts hat er hinterlassen. Ja. Aber ich habe es mir auf dem Herzen genommen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre sie. Und ich bin ihr so dankbar, dass ich meine Mom hier habe, in der Gemeinde seit Anfang an immer dabei. Und dass sie für mich gebetet hat, dass ich überhaupt zum Glauben gekommen bin und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich euch einmal nahelegen, was heißt es, Christsein zu leben? Eine Sache ist, dass man seinen Eltern ehrt. Seinen Eltern ehrt und etwas tut. Ich kenne Leute, die überhaupt nicht mehr Kontakt haben wollen mit irgendjemandem. Wenn natürlich die Eltern keinen Kontakt haben wollen, kannst du auch nichts dafür. Das ist eine andere Sache. Aber tu, was du tun kannst, um Gottes Liebe dort zu zeigen. Es gibt wunderbare Geschichten von Leuten, die in Adoption gegeben worden sind von ihren Eltern, nichts von ihnen zu tun haben wollten, haben später ihre Eltern aufgesucht und haben dann ihnen das Evangelium mitgeteilt und Gott hat sie wunderbar wieder zusammengeführt. Aber stell dir mal vor, eben, vielleicht war man zu jung, man war in Drogen, man konnte das Kind nicht selber erziehen, man hat das Kind zur Adoption freigegeben. Was für ein Druck auf so eine Person lastet über die Jahre. Wo ist mein Kind und was ist, oder? Und doch, dass Jesus Christus kann Liebe und wieder Zusammenschluss auch schenken und geben. Das nächste, was er hier sagt, ist, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist die andere Seite, dass wir Eltern sollten unser Christsein so lieben, dass wir unseren Kinder erziehen im Herrn, nicht nach unseren eigenen Wünschen, oder? Sie sind nicht unsere Sklaven, sondern wir sollen sie im Herrn und in der Liebe Gottes auch erziehen. Was heißt es hier, erziehen? Das Wort erziehen oder das Wort Zucht hier heißt nicht einfach kaputt schlagen, ja, eine runterhauen, sondern es heißt erziehen. Lehren, unterweisen. Und das Wort Zurechtweisung heißt ermahnen. Das eine hat zu tun mit Taten, das andere hat zu tun mit Worten. Dass man Kinder erzieht, indem man ein Leben vor ihnen lebt. Du kannst deinen Kindern lange sagen, ja, du sollst nicht rauchen und du schlotest eine daher, oder? Die werden die nächste Gelegenheit suchen und ein Pack Zigaretten, oder? Die machen es dir nach. Das heißt nicht, dass wir vollkommen und perfekt sind in allem, das ist es nicht. Aber wir müssen auch groß genug sein, um auch zu unseren Fehlern zu stehen und es ihnen auch mitzuteilen. Aber wenn wir unseren Kindern ja nicht das vorleben, was wir eigentlich von ihnen zeigen wollen, dann ist es extrem schwierig. Also eine große Verantwortung tragen wir. Unsere Kinder machen es uns nämlich auch nach. Lob, Korrektur, sie beschützen, sie bewahren. Es heißt in Sprüche Kapitel 22 und Vers 6, Sprüche 22 und Vers 6, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß und er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter ist. Knaben oder Mädchen natürlich gilt für beide. Erziehe sie, zeige ihnen den Weg, belehre sie, unterweise sie. Es gibt auch in Sprüche Kapitel 29 und Vers 15. Es heißt hier, Ruth und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seine Mutter Schande. Wir müssen die Kinder erziehen, wir müssen Zeit nehmen für die Kinder. Manche können manchmal so beschäftigt sein mit guten Dingen im Leben. Ja, mit Beruf, ich muss ja Geld verdienen, muss für meine Familie sorgen. Nein, die Familie braucht einen Ehemann, die Familie braucht einen Vater, die Familie braucht eine Ehefrau, die Familie braucht eine Mutter. Amen. Und natürlich, heute Morgen habe ich keine Zeit, eine ganze Predigt zu bringen über Kindererziehung. Aber um was geht es bei der Kindererziehung? Kindern das beizubringen, damit sie lernen, Gott zu dienen im Leben. Jemand zu sein, der anderen auch bevorzugt, Christus Jesus auch zu leben. Und das müssen wir eben auch vorleben vor ihnen. Wenn hier hier steht, Ruhe und Ermahnung geben Weisheit, das heißt nicht, oder? Und ihr wisst ja, in den meisten Staaten von Europa, oder, ist es ja verboten, seinen Kindern mit einer Rute zu schlagen. Ist ja mit Recht, weil es ja so übertrieben worden ist, oder? Kinder kommen mit blauen Flecken zur Schule oder sonst irgendwelchen Dingen. Sollte nicht so sein. Die Rute, das Wort Rute, ich habe es untersucht, dieses Wort Rute ist dasselbe Wort, das gebraucht wird im Psalm 23. Kennt ihr Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Und das heißt dort, sein Stecken und sein Stab, die trösten mich. Das Wort dort Stecken, das ist dasselbe Wort Rute. Der Hirte hatte nämlich eine Rute. Was war das, wofür war das? Um sein Schäfchen runterzuschlagen? Nein, sicherlich nicht. Die Rute war da, um sie zu bewachen, um sie zu bewahren, um sie zu beschützen. Wie auch David als Hirte seine Schafe behütet und beschützt hat vor dem Löwen und vor dem Bären. Er hat eine Rute dabei gehabt dafür. Die Rute ist nicht da, um deine Kinder zu schlagen. Nun, wir kommen aus einer Generation heraus, wo wir das vermehrt eigentlich gelehrt bekommen haben, ja, hau deinen Kids eine runter, oder? Wir hatten einen Löffel dazu. Aber wir mussten sehr wenig machen und ob das viel gebracht hat, das ist die andere Frage. Meine Kinder, nur auf dem Popo natürlich, ja. Aber auch das, in Europa ist das zum Teil verboten, in der Schweiz nicht, ja. Aber der Punkt ist nicht, also man muss das finden, was den Kindern dient, damit sie lernen, damit sie erzogen werden. Und meine Kids waren schlau, die haben das schnell gemerkt. Die haben dann, damals haben wir noch diese Kassetten gehabt. Könnt ihr euch an die Plastikkassetten erinnern, die es gab, oder? Und die haben sie in die Hosen reingetan. Also als wir ihnen einen Klatsch geben wollten, oder, dann haben wir auf die Kassetten, oder, ja. Wie auch immer. Plädiere ich dafür, dass man seinen Kindern schlagen soll? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es geht darum, den Kindern zu erziehen. Der beste Weg ist mit Lob, ja. Und hier heißt es nämlich auch, der zweite Teil davon, oder wie es, gehen wir, muss hier zu Epheser 4, ich habe den Teil hier nicht dabei, Epheser 6, Entschuldigung. Es heißt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nicht zum Zorn reizen. Was heißt das? Das heißt, dass man lernen muss, seinen Kindern nicht einfach nur Dinge zu versprechen, die man nicht einhält. Das reizt sie zum Zorn. Du versprichst was. Ja, wir gehen Camping dieses Wochenende. Aber schon zum x-ten Mal kommst du zum letzten Moment und sagst, ja, nein, ich kann nicht, ich habe was anderes zu tun. Denk nur zurück in deine eigene Kindheit, dann weißt du nämlich, was eigentlich dich zornig macht. Kolosserbrief sagt das Gleiche dort, Kolosser 3, 21, aber fügt hinzu, damit eure Kinder nicht entmutigt werden. Nicht entmutigt. Wie reizt man seine Kinder nicht, indem man aber die Versprechungen einhält? Wir sollten auch nicht eines sagen, etwas anderes tun. Wir sollten zu unseren eigenen Fehlern auch stehen. Zu unseren eigenen Fehlern stehen. Manchmal, ich bin mal richtig ausgeflippt. Es gab zweimal, wo ich richtig ausgeflippt bin. Kann es geben, ich bin Pastor. Meine Kids, meine zwei Jungs waren zu Hause und die haben einfach gezeugelt miteinander oder was und die haben einfach nicht aufgehört. Und irgendwie war ich einfach aufgeladen, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Also wirklich, ich meine, es braucht viel, bis ich es verliere. Da muss man aufpassen, weil ich meine, die Kinder, die können einen schon auch reizen, ja. Alle Eltern, ja, wissen, wie es ist, manchmal. Also, ich beichte heute. Ich beichte euch. Hier war ich in der Küche und ich war so wütend, ja, dass sie nicht aufgehört haben. Ich wollte die natürlich nicht schlagen, weil das ist nicht richtig. Das ist nie richtig. Und so hatte ich da eine Dreier-Tüte voll Sugo-Tomatensoße war da. Weiß nicht, wer das noch kennt, oder? Und da habe ich die drei Tüten, oder ungefähr so groß, Sugo-Soße, habe ich in die Hand genommen. Habe gesagt, jetzt hört endlich auf, oder? Und der Dean, ich weiß nicht, wie alt das er war, vielleicht war er so fünf oder sowas. Daddy, tu es nicht. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe diese auf den Boden geklatscht. Und ich sage, die sind aufgeplatzt. Tomatensoße überall in der ganzen Küche. Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr alle Hand anlegen. Jetzt müssen wir das putzen, bevor die Mami nach Hause kommt. Aber der Wut war weg. Meine Wut war weg, weil ich so sehr bedrückt war von der Sauerei, welches wir jetzt aufräumen mussten. Ja. Aber ich habe mich entschuldigt bei denen, ja. Das war nicht richtig von mir, das zu verlieren, aber ich habe gesagt, okay, aber ihr habt mich auch gereizt. Also gemeinsam gehen wir da ran und putzen die Sache. Ja. Wochen danach haben wir immer noch irgendwelche Stellen gesehen, wo da noch Tomatensoße war. Die ganzen Küche. Du hast es gar nicht bemerkt am Anfang. Ja, ja, gut. Sieh schon. Am Anfang nicht, ja. Deswegen, man braucht Gottes Gnade, um Eltern zu sein. Gottes Gnade. Aber auch übernatürlich, Gott will dir auch übernatürlich auch helfen. Wir haben immer gebetet, wenn unsere Kids irgendwas anstellen, Herr, lass es immer herauskommen. Und es war immer so. Und die waren die Überzeugung, wir können überhaupt nichts machen, ohne dass ihr es irgendwie mit überkommt. Ich weiß, wo unser ältester Sohn mal ein Gipfel gestohlen hat. Ja? Und als er kam, der Heilige Geist sprach zu mir, hat das Gipfel einfach genommen, ohne zu zahlen. Und ich ihm gesagt, du, gell? Das Gipfel muss ich aber zahlen. Ich habe es nicht gesehen, wo er war. Ich dachte, wie hast denn du das gewusst? Ja, der Heilige Geist hat mir es gesagt. muss immer wieder, man muss auch schauen, dass Konsequenzen, die man setzt, sollten immer etwas zu tun haben mit der Sache, die sie gemacht haben, ja. Also einmal haben unsere Kids das Luftgewehr irgendwo gefunden bei mir. Meine Schande, oder? Dass sie es überhaupt gefunden haben. Und haben dann geschossen aufs gegenüberliegende Haus. Ein Loch geschossen durchs Fenster. Genau so ein ganz kleines, oder? Wir haben von nichts gewusst. Aber die Frau von drüben, die merkte, da ist ein Loch drin jetzt, oder? Merkte, wer da gleich gegenüber ist und kam und hat geläutet, oder? Haben wir es rausgefunden. Haben wir denen gesagt, also erstens mal geht ihr rüber und entschuldigt euch. Und zweitens werdet ihr daran beteiligt sein, das zu bezahlen. Ja? Da braucht man nicht auf den Hintern zu hauen oder sonst irgendwas zu tun, sondern geht es darum, tu etwas, was eben der Situation entspricht. Da hinten gibt es genügend Bücher. Ich kann dir sagen, ich habe fast alle Erziehungsbücher gelesen, die es gibt, zu jedem Altersgruppe. Ich habe immer wieder ein neues hervorholen müssen und herausfinden, gib mir Ideen, hilf mir Herr, wie wir das gut machen können und Gott hilft. Also ich hoffe, dass du als Eltern immer wieder neue Bücher liest über Kindererziehung, weil es geben dir natürlich gute Ideen. Also die Strafe immer der Tat anpassen, sei immer konsequent und sei fair. Das Schönste war einmal, als unser jüngerer Sohn, dass er mal was angestellt hat und er sollte die Strafe kriegen. Unser älterer Sohn kam und sagte, nein, ich nehme die Strafe auf mich. Der war, glaube ich, nur 8 oder so. Hat gesagt, ich will die Strafe auf mich nehmen für meinen Bruder. Ich sagte, meine Güte, da haben wir aber, hat aber der Kinderdienst gut gelehrt bei euch. Amen. Und nur damit ihr es wisst, also lass nicht der Kinderdienst am Sonntagmorgen hier der einzige Moment sein in der Woche, wo sie eigentlich von Jesus Christus hören oder wo sie von der Bibel hören oder wo sie einfach gelehrt und gesprochen werden, über den Glauben gebetet werden. Mein Lieber, und lass es nicht einfach nur die Mutter machen, sondern auch der Vater, auch als Familie, auch gemeinsam. Ist ganz wichtig, weil was ihr vormacht, das werden die Kinder auch nachmachen. Nimm Zeit mit den Kindern. Sehe es als wichtig. Meine Kids hatten immer Möglichkeit, zu mir zu kommen ins Zimmer, wann auch immer ich da war. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich Zeit hatte für sie. Am Sonntag, diejenigen, die die Zeit noch wissen, unsere beiden Jungs, die waren im Eishockey. Ich weiß nicht, wie viele Saisons es war, wo wir im Winter hier im Gottesdienst waren und dann mussten wir ziemlich früh nachher gehen, weil sie ein Spiel hatten irgendwo. Um einfach dort mit dabei zu sein, um dort zu sein, sie zu ermutigen. Natürlich war Gottesdienst, wir haben immer Gottesdienst zuvor das gestellt. Natürlich war ich auch Pastor von dem her. Aber es war auch sonst wichtig, einfach diese Dinge, aber auch Zeit zu finden für unsere Kids. Und es hat uns was gekostet. An Zeit, an Energie, aber da zu sein, wenn sie spielen, wenn sie was Wichtiges haben, ist enorm wichtig. Dass wir sie also, es geht darum, dass wir sie erziehen, um anderen Menschen auch zu dienen, um Gottes Liebe zu erfahren. Gehen wir zum letzten Punkt hier, in Vers 5. Ihr Sklaven, wo haben wir die Sklaven hier? Okay, in der damaligen Zeit, zur Zeit von Paulus, gab es Sklaven und Herren, oder? Zum Glück ist es abgeschafft worden, Lob und Dank. Aber das was wir heutzutage haben, was am ähnlichsten kommt, ich sage so, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, oder? Dass man in einem Beruf arbeitet, oder? Und das heißt hier also, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens aus dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit aus dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Auch hier heißt es in Vers 5, dienet oder gehorcht euren Herren als dem Christus, wie dem Herrn. Tut's nicht mit Augendienerei. Also auch hier wiederum will Paulus uns einfach aufzeigen, sei jemand in dieser Welt, in deinem Berufsleben, wo auch immer du bist, wo du arbeitest, im Verein, in der Gemeinde, wo auch immer du bist, tu, was du tust, als für Christus Jesus. Denn hier hatten sie keine Wahl als Sklaven, könnt ihr euch vorstellen. Und dennoch hat er ihnen gesagt, dient als für Christus Jesus. Tut es. Sei dein Beispiel. tut es nicht mit Augendienerei, ja mit der Chefhund. Oh. Und sobald er gegangen ist. Die größte Tragik ist es, wenn ich höre, und über die Jahre habe ich immer wieder gehört, ja weißt, ich stell niemals in Christ ein. Weil das sind die, die am wenigsten gut arbeiten. Die meinen, dass sie nicht so gut arbeiten müssen. Weil der Chef eben auch Christ ist. Ja, der versteht schon, wenn ich später komme. Der versteht schon, ja, der ist auch gläubig. Ich sagte, ich habe das immer wieder gehört über die Jahre. Sollte genau das Gegenteil sein. Die Christen sind die besten Arbeiter, die es gibt. Die sind ehrlich, die sind treu. Das sind diejenigen, die ihre Arbeit richtig und gut machen, Zeit nehmen dafür. So sollte es sein. Aber eigentlich habe ich oftmals genau das Gegenteil gehört. Das sollte nicht sein. Und auf keinen Fall bei uns. Amen. Und nicht immer werden wir gut behandelt. Aber wenn wir wissen, wir dienen in dieser Welt aus für den Herrn, dann wird der Herr vergelten, der Herr wird für uns sorgen. Amen. Man sollte sagen, dass du der beste Arbeiter bist, den es überhaupt gibt. Amen. Nun, die Sklaven konnten nicht sagen, ja gut, ich kündige und ich gehe woanders hin. Du musst wissen, wo der Herr dich hingesetzt hat, um einfach dort zu dienen. Nun, wir können natürlich kündigen, wir können woanders hingehen. Aber tu es, weil der Herr dich dazu beauftragt, nicht weil es jetzt, weil vielleicht hat der Herr genau dich dorthin gestellt, um ein Segen und um ein Licht dort zu sein. Amen. Denn es ist nicht nur um Geld zu verdienen. Wir sind in der Welt, um Jesus Christus zu verkündigen. Amen. Ich kann mich erinnern, als ich beim Pastor John und Mirjana Angelina am Anfang gedient habe. Ich habe bei ihnen im Keller gewohnt und es gab verschiedene Situationen. Ich habe mich einfach nicht geschätzt gefühlt, weil ich nicht gerade viel verdient habe dort. Sie konnten auch nicht viel geben, das ist klar. Es war einfach der Anfang der Gemeinde in ihrem Haus. Und eines Tages habe ich einmal gesagt, jetzt ist genug, packte meine Sachen, wollte einfach verschwinden, ohne was zu sagen. Die behandelt mich nicht gut. Und auf dem Weg raus hat der Heilige Geist mich einfach gestoppt und gesagt, habe ich dir gesagt, du sollst gehen? Und ich musste mit dem Herrn da ein bisschen reden und so, habe gesagt, nein. Und so bin ich wieder umgekehrt, wieder zurückgegangen, habe wieder meine Koffer wieder ausgepackt. Und bin weiterhin dort geblieben. Bis heute gute Freunde und mein Mentor, John und Mirjana Angelina, die ich liebe von ganzem Herzen, sind meine geistlichen Eltern in allem. Lob und Dank dem Herrn, dass ich da nicht nur, weil ich mich nicht richtig behandelt gefühlt habe, dass ich das einfach dem Fleisch nachgegeben hätte. Amen. Und dann im Vers 9 natürlich heißt es auch, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Es kommt der Tag der Abrechnung für jeden. Also auch für diejenigen, denen wir sagen, die haben uns falsch behandelt, dies und das. Der Herr wird richten. Lasst uns solche sein, die in der Liebe Christi einfach dienen und wandeln. Diesen Teil vom Epheserbrief kannst du nicht vollbringen, wenn du nicht Epheser 1, 2 und 3 eigentlich in dir innen drin hast. Nicht weißt, dass Gott dich berufen hat, wer du bist in Christus Jesus, dass er einen Plan für dein Leben hat. Wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist, kannst du auch Liebe nicht weitergeben. Das ist das Wesentliche. So lass uns zu Herzen nehmen, einfach in diesen Tagen, unsere Beziehungen, die wir haben. In der Ehe, unsere Beziehung. Als Eltern, als Kinder, unsere Beziehung, die wir haben, auch im Berufsleben, als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, als Chef über andere oder wo wir einfach anderen Leuten unterstehen. Aber auch, dass wir untereinander, einander unterordnen, einander wertschätzen, einander dienen und helfen. Kinderdienstmitarbeiter, seit 17 Jahren hat sie hier gedient. Ich hoffe, wenn du Kinder bei ihr im Kinderdienst gehabt hast, dass du ihr immer wieder mal gedankt hast dafür. Einmal persönlich einmal deinen Ausdruck gebracht hat, herzlichen Dank für das, was ihr tut. Ihr kommt Sonntagmorgen, ihr seid ja nicht einmal hier in der Gemeinde. Es gibt andere Dienste, Ordner und Büchertisch und so weiter. Ihr könnt hier sitzen, ihr habt die ganze Predigt mitgekriegt. Kinderdienst, ja. Die nehmen den ganzen Sonntagmorgen euren Kindern zu dienen. Denkt daran, drückt eure Wertschätzung aus. immer wieder von neuem, in aller Echtheit und Ehrlichkeit. Nicht einfach nur, ja, gib mir die Kinder ab, oder? Das machen sie freiwillig. Sie werden nicht bezahlt dafür. Mein Hut ab und meine ganze Dank geht an wirklich all denen. Und sie machen es auch von Herzen gerne, weil sonst hätte sie das schon länger abgegeben, ja? Wenn sie sich ausgenutzt gefühlt hat. Sie macht das für den Herrn, das machen sie ja so. Und das sollten wir auch alles so machen. Aber trotzdem, die Wertschätzung ist wichtig. Könnt ihr Amen sagen? Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander.